Ich habe diese Woche wieder mal nach langer, langer Zeit ein Lied gehört, so beim Autofahren von Big Tent Revival. Ich weiß nicht, wer diese Band noch kennt. Und die haben so ein Lied. In diesem Lied heißt es, the best thing in life is definitely free. Also das Beste im Leben ist definitiv oder ohne Zweifel gratis. Und damit ist natürlich unsere Erlösung von unserer Schuld gemeint. Für uns ist es gratis, Jesus hat es alles gekostet, sein Leben. Aber Jesus hat gesagt in Matthäus 20, Vers 28, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Also unser Herr, unser Gott ist ein freigebiger Gott, sehr freigebig. Er ist ein selbstloser Geber und kein Nehmer, so ist unser Herr. Er ist nicht gekommen, um sich selbst zu bereichern. Nee, er hat ein sehr einfaches Leben gelebt, wie ihr wisst. Nicht gekommen, um sich groß zu machen, sondern um sich zu erniedrigen, um zu dienen, wie wir in Philipperbrief Kapitel 2 so eindrücklich lernen. Und wir sind seine Botschafter in dieser Welt. Wir wollen ihn reflektieren, ganz besonders die, die im Predigtdienst sind. Letztes Mal haben wir gesehen, dass Jesus seinen Dienst multiplizieren wollte und er hat sein A-Team berufen, die Aposteln. Sein innerster Kreis von seinen Nachfolgern, seinen Lehrlingen, die, die später sein Reich leiten sollten. Und heute werden wir sehen, wie Jesus sie aussendet. Im Vers 35 im Kapitel 9 haben wir gelesen, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und dann haben wir im Vers 1 im Kapitel 10 gesehen, und als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also Vollmacht, diese messianischen Zeichen zu tun, die Jesus getan hat. Und Jesus rüstet uns immer zu. Wenn er uns einen Auftrag gibt, wenn er uns zu etwas beruft, dann wird er uns immer zurüsten, dass wir es auch tun können. Oder er wird es durch uns tun. Also zum Beispiel, wenn er uns auch so Dinge sagt, wie dass wir unseren Nächsten lieben dürfen oder sollen, zu dienen, zu beten, auch zu vergeben, andere aufzuerbauen, die gute Nachricht zu predigen. Er wird dich zurüsten für das, wozu er dich berufen hat. Diese 12, Vers 5, sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen Israels. Also geht zu den Juden, nicht zu den Nichtjuden erstmal, die Nationen, damit waren die Nichtjuden gemeint. Es ist interessant, dass der Markus den Psalm 23 vom guten Hirten vorgelesen hat, Gott als unser guter Hirte. Volk Israel, sie waren verloren, weil sie keine guten Hirten, keine guten Leiter hatten. Haben wir im Vers 36 im Kapitel 9 gesehen. Er war innerlich bewegt, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, keinen guten Hirten. Sie hatten auf der einen Seite die Sadduzäer, die waren liberal. Auf der anderen Seite die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die waren gesetzlich. Also beide sind auf unterschiedlichen Seiten vom Pferd runtergefallen und sie haben das Volk irre geleitet. Und diese 12 Apostel, die hatten eine besondere Mission hier. Die wurden zum Volk Israel gesandt. Israel sollte zuerst hören, dass der Messias da ist, der Retter. Weil sie hatten schon eine Bundesbeziehung mit Gott. und Israel hatte die Propheten im Alten Testament natürlich, die den Messias, den Retter angekündigt haben. Und sie wären logischerweise die Ersten gewesen oder hätten zumindest sein sollen, die den Messias erkannt haben, die erkannt hätten, wer Jesus ist. Auch wenn Jesus zuerst zu den Samaritern oder zu den Heiden gegangen wäre, dann hätten ihn die Juden gar nicht mehr angenommen, weil für die waren die Heiden damals nicht koscher, die wollten mit denen nichts zu tun haben. Und wir sehen später auch den Paulus, der hat dieses Muster beibehalten. In jeder neuen Stadt, in die er gegangen ist, um das Evangelium zu predigen, ist er immer zuerst in die Synagoge gegangen oder in Philippi zum Flussufer, dort, wo die Juden zusammengekommen sind. Das war seine erste Station. Und dann ist er erst zu den Heiden gegangen auch. Römer 1, Vers 16, da schreibt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Und das ist wieder der andere Topf. Also das Denken war Juden und alle anderen, es waren die Heiden, die Griechen, die Nationen. Von den Juden in Antiochia wurden viele gläubig. Und dann hat der Paulus zu denen gesagt, die ihn abgelehnt haben, als sie ihn dann abgelehnt haben, Apostelgeschichte 13, Vers 46, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Das ist aus dem Propheten Jesaja, glaube ich, das war eine Prophetie über den Messias. Eigentlich war es ja zuerst Israels Auftrag, ein Licht zu sein für die Nationen, für alle umliegenden Nationen, die Gott nicht kannten. Wenn sie ihre Beziehung zu Gott gesehen haben, sollten die Menschen um sie herum hungrig werden, auch diesen wunderbaren, lebendigen Gott zu kennen. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus, der Messias, war sozusagen Israel in Person, wenn wir so sagen wollen. Und wir wissen, Jesus ist nicht nur für Israel gekommen, sondern für alle Menschen, aber Israel sollte zuerst die gute Nachricht gepredigt werden. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in Judäa und in Samaria und dann bis ans Ende der Erde. Ein Prinzip, was wir davon lernen können vielleicht, ist, dass es daheim beginnt. Beginne da, wo du gerade bist. Bevor du irgendwie groß in die Mission gehst oder so, sei erstmal treu daheim, da, wo Gott dich berufen hat. Sei ein Zeugnis in der Familie, in der Schule, im Job, in deiner Stadt. Als ich mich zu Jesus bekehrt habe, ich wollte dann gleich auf eine Jüngerschaftsschule und am liebsten gleich in die Mission gehen. Und Gott hat mir damals sehr deutlich gesagt, nee, bleib zuerst daheim. Sei zuerst da treu, wo du gerade bist. Und oft ist es herausfordernder daheim, gell? Den Mund aufzukriegen, ein Zeuge zu sein, als irgendwo in einem fernen Land, als Missionar. Vers 7, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Evangelium des Reiches Gottes, die gute Botschaft vom Reich Gottes, Lukas 16. Was ist diese Botschaft vom Reich Gottes? Der König ist da. Aber er war noch nicht gestorben für unsere Sünden und auferstanden, und das ist die Grundlage für eine neue Geburt, eine geistliche Geburt, Beziehung mit Gott, dass wir ins Reich Gottes eingehen können. Nachdem Jesus sein Erlösungswerk vollbracht hat, lesen wir in der Apostelgeschichte 8 zum Beispiel, da verkündigte Philippus den Samaritern das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi. Oder Vers 35 dort, das Evangelium von Jesus. Apostelgeschichte 11, 20, die Jünger verkündeten in Antiochia zum ersten Mal den Griechen, also den Nichtjuden, das Evangelium von dem Herrn Jesus. Da haben wir beides. Herr ist sein Titel, ist nicht sein Name. Wenn wir sagen, der Herr Jesus, Herr ist sein Titel. Das ist sein Herrschaftsanspruch, sein Herrschaftstitel. Da haben wir den Reich Gottes Aspekt. Aber der Herr Jesus, ihr wisst, der Name Jesus bedeutet so viel wie Jahwe ist Errettung. Also Erlösung durch Jesus. Apostelgeschichte 17 lesen wir, dass Paulus das Evangelium von Jesus und der Auferstehung gepredigt hat. Apostelgeschichte 20, da wird es das Evangelium der Gnade Gottes genannt. Also die gute Nachricht, das ist, was Evangelium bedeutet, gute Nachricht, frohe Botschaft von Gottes unverdienter Gunst, die Gott uns in Jesus anbietet. Also Versöhnung mit Gott, nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Epheser 1, das Evangelium eures Heils oder der Erlösung. 1. Korinther 15 schreibt Paulus, ich tue euch aber das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die Paulus verkündet hat. Jesus ist gestorben für unsere Schuld und er ist auferstanden. Und jeder, der das durch Glauben annimmt, für sich persönlich wird gerettet werden und ein Kind Gottes werden in seinem Königreich. Wir wissen, dieses Evangelium von Jesus, das haben die 12 Apostel zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich verstanden. Aber was sie verkündet haben, ist das messianische Reich, die Ankunft des Messias, das messianische Königsherrschaft, das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Oder vom Reich der Himmel, wie Matthäus es meistens nennt, denn Matthäus hat an die Juden geschrieben und die Juden haben den Namen Gottes nicht ausgesprochen. Aber Reich Gottes, Reich der Himmel ist dasselbe. Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Also tut diese im Alten Testament vorhergesagten messianischen Zeichen, die beweisen, dass der Messias da ist, dass Jesus der Messias ist. Wir müssen das sehen, diese Mission der 12 Apostel hier war eine besondere Mission, eine messianische Mission. Sie sollten Israel verkündigen, dass der verheißene Messias da ist. Und sie sollten dieselben Zeichen tun, die er getan hat, die das beweisen, dieselben Werke, die Jesus getan hat. Wir könnten sagen, die 12 waren so eine Art Vorhut, um Israel auf ihre Errettung vorzubereiten. Ich finde es interessant, in Markus 16 und Matthäus 28, als Jesus seinen Jüngern am Ende seines irdischen Dienstes den allgemeinen Missionsbefehl gibt, wiederholt er das nicht in dieser Art und Weise. Da gibt er ihnen nicht denselben Auftrag, Wunderwerke zu tun, wie er es hier den 12 Aposteln getan hat, wie wir hier im Vers 8 lesen. Also diese messianischen Zeichen, die waren vor allem für Israel wichtig. Es hat sie auf den Messias hingewiesen. Und wir sehen sie auch in der Apostelgeschichte 5 zum Beispiel in Jerusalem. Da heißt es im Vers 12, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Lasst uns lesen, diesen Missionsbefehl, den Jesus gegeben hat, uns gegeben hat auch. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist Matthäus 28, Vers 18. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also jetzt geht es nicht nur zum Volk Israel, sondern zu allen Menschen, zu allen Nationen. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Parallelstelle Markus 16, Abvers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, also allen Menschen. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Bei Paulus in Malta haben wir das gesehen. Als die Schlange ihn gebissen hat, hat ihm das nichts angehabt. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Ich denke, wir sehen hier eine andere Priorität als hier im Vers 8, was die Zeichen anbelangt. Im allgemeinen Missionsbefehl sagt er, die Zeichen, die werden nachfolgen. Das ist so eher Beiwerk, die Folgen der Predigt, die bestätigen das Wort. Wir sehen auch Gnadengaben der Heilungen oder der Wunderwerke, Dynamis im Griechischen oder Wunderkräfte wird es manchmal übersetzt, Machttaten in der Liste der geistlichen Gaben in 1. Korinther Kapitel 12. Da wird aber auch gesagt, dass nicht alle diese Gaben haben und nicht alle sie immer haben. In Apostelgeschichte 8 lesen wir in Samaria von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Da steht jetzt nicht alle wie hier, als sie zu Israel gingen. Und auch in der Mission zu den Heiden, wenn es dann weitergeht von Samaria hinaus zu den Heiden, sehen wir, wie Gott Wunder getan hat durch die Jünger, wie Gebet um Heilung zum Beispiel erhört wurde. Und Gott hat sein Wort bestätigt. Also er tut diese Dinge immer noch, aber wir sehen, das war nicht das Hauptaugenmerk der Jünger. Wir sehen in der Apostelgeschichte zum Beispiel keine Heilungsgottesdienste oder keine Heilungspredigten, keine Heilungsaufrufe. Nee, sie haben das Evangelium gepredigt, das war der Fokus. Und dann haben sie für die Leute gebetet, die gekommen sind, und viele wurden geheilt. Wir haben einen wunderbaren, barmherzigen Gott. Andere wurden aber nicht geheilt, wie zum Beispiel die Reisegefährten von Paulus. Nicht alle, aber manche von ihnen wurden nicht geheilt, oder auch Paulus selbst wurde nicht geheilt. Nun gibt es Lehrer und Organisationen, auch so in unserer Region, die diesen Vers hier, diesen Auftrag Jesu hier an die 12 Apostel in ihrer Mission zu den Juden aus diesem speziellen Kontext herausnehmen und zu einem Auftrag für alle Christen von uns heute machen. Die lehren, dass Jesu Werk am Kreuz für alle Menschen genauso Heilung erkauft hat wie Erlösung und dass Heilung jedem Glaubenden genauso zugänglich ist wie Erlösung. Ich behaupte, das ist nicht biblisch. Und sie sagen dann weiter, deshalb will Jesus alle Menschen hier und jetzt in dieser Welt heilen. Und es ist unser Auftrag, das zu tun. Wir hier nehmen dann diesen Vers diesen Auftrag an die Apostel für Israel. Und das wird sehr stark betont. Und sie lernen, jeder Christ, jeder gläubige Christ wird in Sprachen reden und Dämonen austreiben und Kranke heilen und die Toten auferwecken. Das ist Jesu Befehl an uns. Ja gut, und ich meine, wenn das die Grundannahme ist und wenn dem so sein sollte, was ist, wenn es dann nicht passiert? Wenn jemand nicht geheilt wird auf Gebet? Na, dann müssen sie entweder sagen, entweder der Glaube von dem Kranken ist nicht groß genug und deswegen wurde er nicht geheilt. Oder der Glaube von dem, der betet, ist nicht groß genug und da ist irgendwas faul an ihm. Also egal, welche Version man wählt, wird sehr großer geistiger Druck aufgebaut. Und das ist nicht biblisch. Nee. Was sehen wir in der Apostelgeschichte? Das Wichtigste, der Fokus war die Predigt des Evangeliums. Der Fokus war, dass Menschen gerettet werden. Was hilft dir denn, wenn du körperlich geheilt wirst oder du von den Toten auferweckt wirst und dann irgendwann wirst du wieder sterben, die meisten dann doch an einer Krankheit und du gehst verloren ohne Jesus? Was hast du dann gewonnen? Also der Fokus, das Wesentlichste ist die Predigt des Evangeliums. Aber dann, während sie predigten und den Menschen dienten, da hat Gott Wunder getan. Und da dürfen auch wir mit Gottes übernatürlichem Wirken rechnen. Und wir dürfen beten für Kranke und Schwache und wir dürfen das mit Erwartung tun. Wir haben einen allmächtigen Gott, einen barmherzigen, einen liebevollen Gott. Aber wir haben auch einen souveränen Gott, der manchmal heilt und manchmal nicht heilt, in seiner Weisheit und in seiner Souveränität. Also denk zum Beispiel hier an für mich geistliche Giganten wie Joni Erickson oder Nick Vujicic. Ich glaube, man könnte nicht sagen, dass das Menschen sind, die kleinen Glauben haben. Aber Gott hat sie nicht geheilt. Und meistens verstehen wir nicht, warum Gott heilt oder warum Gott nicht heilt. Aber was wir nie tun dürfen, wir dürfen es nie Menschen anlasten, wenn Gott nicht heilt. Das ist meiner Meinung nach geistlicher Missbrauch, wenn wir diesen Druck auf Menschen ausüben. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ja, ultimativ will Jesus alle heilen, die zu ihm kommen. Manche schon hier und den Rest alle in der Ewigkeit. Da werden wir alle völlig heil sein. Aber wem er hier heilt und wen erst in der Ewigkeit, das dürfen wir ihm überlassen. Ich möchte auch sagen, wir können auch nicht lernen, übernatürlich zu heilen oder in Sprachen zu reden, in irgendeiner Schule oder in irgendeinem Kurs. Auch das wird angeboten. Nee, das sind Geistesgaben. Du kannst lernen und wachsen in deiner Geistesgabe, wenn du sie hast. Aber du kannst eine Geistesgabe nicht an dich reißen. Der Heilige Geist ist der Geber. Er teilt aus, wie er will. 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Nicht wie wir wollen, wie er will. Er ist der Geber. Und dann stellt Paulus in Vers 29 rhetorische Fragen. Er sagt, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengabung der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Und es sind rhetorische Fragen, also die Antwort ist ganz offensichtlich nein. Wir dürfen und wir sollen uns ausstrecken nach geistlichen Gaben. Und der Vater gibt gerne denen, die ihn bitten. Aber wenn der Vater in seiner Souveränität und Weisheit beschließt, dir nicht die Gabe der Heilungen oder der Wunder oder des Sprachengebets zu geben, sondern vielleicht eher die Gabe des Dienens oder des Gebens, um die beten komischerweise nicht so viele, dann kannst du so viele Heilungsseminare und Heilungsschulen besuchen, wie du willst, und wird dir nichts nützen. Eine Geistesgabe bekommt man geschenkt, wie der Name schon sagt. Man kann sie sich nicht aneignen irgendwie. Also lass uns das zusammenfassen. Lass uns füreinander und für Menschen beten, mit Glauben beten. Lass uns offen sein für geistliche Gaben in diesem Kontext. Lass uns ausstrecken danach. Lass uns mit Gottes Wirken rechnen. Aber lass dir von niemandem irgendeinen Stress machen oder dich unter Druck setzen. Und vor allem tu das nicht mit irgendjemand anderen. Überlass das Ergebnis auch Gott. Er ist souverän. Leg nicht irgendeinem Menschen die Last auf, du wurdest nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben hast. Oder irgendjemand, der treu ist im Gebet, oh, der wurde nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben hast oder irgendwas faul ist an dir. Lass uns das bitte nicht tun. Überlass das Ergebnis des Gebets Gott. Auch da dürfen wir in ihm ruhen und ihm vertrauen. Wichtig ist auch, dass wir anderen dienen mit der richtigen Einstellung, mit der Einstellung, die Jesus hatte. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und da liegt auch vieles im Argen in der Gemeinde Gottes heutzutage. Seht hier im Vers 8, heißt es weiter am Ende, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Das Evangelium, geistlicher Dienst sollte gratis sein. Wir verkaufen keine Eintrittskarten in den Gottesdienst, auch nicht für eine Evangelisation. Ist auch nicht okay, wenn bestimmte Prediger oder Dienste sagen, hey, schick mir deine Gebetsanliegen mit einer Spende und dann werden wir für dich beten. Ist auch Missbrauch. Ich denke, es ist auch nicht okay, wenn jemand, der eine Heilungsgabe von Gott hat, nicht ins Krankenhaus geht, sondern in irgendein piekfeines Hotel und dann einen auserwählten Kreis von Menschen einladet und dann erstmal eine fette Kollekte einsammelt, bevor er loslegt. Das habe ich alles schon erlebt. Das ist Missbrauch von diesen Gaben. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Ich glaube, es ist nicht okay, wenn ein Prediger oder ein Lehrer oder ein Seelsorger, ein Evangelist eine Gage verlangt. Ich mag das nicht mal bei Lobpreismusikern. Jesus hat uns dieses Prinzip gegeben, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Hey, er hat dich begabt und er hat verheißen, dich zu versorgen. Und wenn du das weitergibst, was er dir geschenkt hat, dann soll es umsonst sein, dann soll es gratis sein erstmal. Im Dienst geht es darum, ein Segen zu sein. Es geht um Geben, nicht um sich zu bereichern. Das hat Jesus uns vorgelebt. Ich persönlich habe noch nie etwas verlangt für eine Predigt oder für, wenn ich irgendwo zum Lehren eingeladen bin oder für einen Gottesdienst oder eine Freizeit oder eine Beerdigung oder eine Hochzeit. Ich habe noch nie ein Gehalt von euch verlangt. Als die Gemeinde klein war, habe ich die ersten 2 Jahre einen Nebenjob gehabt, um hier leben zu können und euch dienen zu können. Da habe ich von der Gemeinde als Organisation zumindest überhaupt nichts erhalten. Und dann über die Jahre, als es gewachsen ist, habe ich ein Gehalt bekommen. Anfangs ganz wenig. Ohne Familie habe ich auch nicht viel gebraucht. Dann immer ein bisschen mehr. Derzeit bin ich halbtags angestellt. Und die andere Hälfte diene ich ehrenamtlich. Und der Herr versorgt uns irgendwie anders. Wir haben ein paar Unterstützer in den USA, die es am Herzen haben. Wir haben auch nie drum gefragt und einfach Gott gemacht, ihn aufs Herz gelegt. Manchmal ist ein Kuvert im Postkasten Kindergeld, wir haben ein paar Mieteinnahmen von Jennifers Haus in Amerika. Und der Herr hat ganz abgefahrene Wege zu versorgen. Als mir der Herr damals nach einem halben Jahr Suchen eine Arbeit geschenkt hat, ist ein Bruder auf mich zugekommen und hat gesagt, hey du, ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft, willst du mein altes haben? Schon alles bezahlt. Herr hat versorgt, in die Arbeit zu fahren. Und die damals dabei waren, ihr wisst, ich habe 3 Jahre lang wohnen dürfen in meiner Wohnung, ohne Miete bezahlen zu müssen. Auch ohne zu fragen, aber einfach Gottes Wirken. Wir haben damals unten im Keller gewohnt und der Laden nebenan, der wollte unseren Keller als Lager dazu haben. Und dann haben die unseren Vermieter gefragt. Die wussten, da oben stehen Wohnungen leer, ob sie nicht den Keller gegen die Wohnung tauschen würden. Und weil wir für den Keller damals nichts bezahlt haben, musste ich für die Wohnung nichts bezahlen. Gott hat wunderbare Wege, uns zu versorgen. Und Gott ist treu. Gott hat mich und die meinen immer versorgt. Es hat immer gereicht. Die letzten 20, 21, 22 Jahre, weiß gar nicht, die ich hier bin, die ich so lebe. Matthäus 6 hat Jesus gesagt, seid nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, also die, die unseren Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, dass ihr von Gott beherrscht werdet, nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Alles, was ihr benötigt. Nicht immer alles, was ihr wollt. Ist ja auch nicht gut für uns. Aber alles, was ihr nötig habt. Und Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 8 über die Einstellung, die ein Diener des Herrn haben soll. Er schreibt da, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also wir wollen genügsam sein. Grundbedürfnisse. Vers 6 schreibt er davor, die Gottesfurcht aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Vers 5, Menschen sind in ihrer Gesinnung verdorben, wenn sie meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Sehen wir das in der Christenheit heute. Wie viele, oft kommt es aus Amerika, aber auch ihre Jünger hier, die ihren geistlichen Dienst so als Geldmaschine sehen, das Pyramidenspiel mit dem Pastor ganz oben, um die Gläubigen irgendwie abzuzocken. Hey, wenn du mir gibst, dann wird Gott dich segnen. Ja, Gott segnet den Geber, geben ist seliger als nehmen, aber nicht in dem Ding, wenn du mir $10 gibst, wird Gott dir $100 geben. Ja, wenn er das glauben würde, würde er geben, statt zu nehmen. Da sehen wir schon, dass da was faul ist. Vers 9 heißt da weiter im 1. Timotheus, die aber reich werden wollen, ist nichts falsch dran, reich zu sein, solange wir es ehrlich verdient haben. Hey, man kann viel Gutes tun damit, nichts falsch dran. Aber die reich werden wollen, wenn es zum Selbstzweck wird, zum Götzen wird, wenn es selbstsüchtig ist, dann ist es faul. Die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nicht Geld, das ist ein tolles Werkzeug, Geld, aber die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen. Also Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Dienen und geben. Das sollte das Herz eines jeden sein, der einen geistlichen Dienst ausübt. Eigentlich jedes Christen. Ne? Alles, was wir für Jesus tun, ist geistlich. Kolosser 3. Alles, was ihr tut, arbeitet von Herzen, nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Er ist mein Arbeitgeber. Er wird mich versorgen. Er wird mich bezahlen. Und er ist unheimlich freigebig und er ist unheimlich treu. Und so seht ihr, so ein Lebensstil bringt auch eine unheimliche Freiheit und Sicherheit. Für beide Seiten. Ne? Ich war hier, habe meinen Dienst getan, bevor ich irgendwie bezahlt wurde. Und solange Gott mich hier haben will, werde ich da sein, unabhängig von einem Gehalt. Pastoraler Dienst ist nicht ein Job, das ist eine Berufung. Das bringt euch Sicherheit, oder? Ihr besetzt nicht irgendeine Stelle und wenn die Finanzen für die Stelle nicht da ist, dann ist halt der Pastor weg. So wie es anderen Kirchengemeinden geht. Und für mich hat es den Vorteil, ich bin vom Herrn abhängig und nicht von euch. Das heißt, ich habe auch die Freiheit zu predigen, was der Herr mir aufs Herz legt. Und ihr wisst, manchmal ist es nicht immer angenehm, was ihr unbedingt hören wollt. Oft ist es auch länger, als ihr hören wollt, das weiß ich auch. Gell? Also ich mache mir keine Sorgen, dass ich meinen Job los bin, wenn ich irgendwas predige, was irgendjemand nicht gefällt. Und so ist es gut, so vertrauen wir beide auf Gott und sind abhängig von ihm. Wichtiges Prinzip, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und manchmal wird uns der Herr da drin prüfen, damit wir unsere Herzen erkennen, ob wir da richtig sind in unserem Herzen, ob wir die richtige Einstellung haben. Zum Beispiel einmal war ich bei der Gemeinde als Gastsprecher eingeladen und normalerweise stecken wir dir nach dem Gottesdienst dann immer was zu. Aber dieses eine Mal haben sie es vergessen. Ich denke, war sicher nicht Absicht, aber der eine hat wohl gedacht, der andere macht's und der eine macht's und so habe ich nichts bekommen für meinen Dienst. Ich habe sogar noch draufgelegt, habe meine Fahrtkosten selbst bezahlt. Aber der Herr hat da ganz deutlich zu meinem Herzen gesprochen. Und? Ist es okay für dich? Und wisst ihr was, es war okay. Ich konnte sagen, ja Herr, es ist okay. Ich habe es für dich getan. Hat mir sogar Freude geschenkt. Ich hatte richtig eine Freude dran. Okay, Herr, das war jetzt nur für dich. Oder sagen wir, du tust deinen Dienst und kein Mensch sagt dir Danke. Oder noch besser, du tust ihn im Verborgenen und niemand nimmt es wahr. Niemand lobt dich, außer Gott. Du tust deinen Dienst und niemand hilft dir. Und du ladest Menschen ein und nur wenige kommen. Dann merkst du, für wen du es tust, oder? Ist das okay für dich? Kannst du es für den Herrn allein tun oder wurmt es dich? Nein, das merkt man unser Herz. Na, wisst ihr es jetzt, wenn wir für unseren Dienst nichts verlangen, wenn das nicht durch irgendeine Stelle finanziert wird, so wie wir in Deutschland immer denken, wie werden wir dann versorgt? Das heißt dann wohl, dass wir immer einen Nebenjob haben müssen wie der Paulus oder selbst ansparen müssen, bevor wir gehen können? Nee, lest weiter im Vers 10 oder Vers 9. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt, verschafft euch nicht Gold noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf dem Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab. Also ihr sollt euch nicht selbst versorgen müssen. Denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert, oder wie es im Lukas-Evangelium heißt, seines Lohnes wert, in der Parallelstelle. Also wie werden wir versorgt von Gott? Natürlich, erstmal. Aber wie versorgt uns Gott normalerweise? Manchmal ist es ein Nebenjob, wie bei Paulus. Wobei das auch eine besondere Situation war, besonders in Korinth, wo viele der Menschen dort, auch in der Gemeinde, dem Paulus nicht wohlgesonnen waren und neidisch auf ihn waren, eifersüchtig waren. Viele wollten ihn nicht als Apostel anerkennen. Und er schreibt in Korinthern, 1. Korinther 4, Verse 12 bis 14, wir mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Also vergelten das Schlechte mit dem Guten, das ist Jesu Herz. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, schreibt er da, ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Und im 1. Korinther 9 schreibt er, ich lese aus der Neuen Leben-Übersetzung diesmal, das ist meine Antwort an die, die meine Vollmacht als Apostel in Frage stellen. Haben wir nicht das Recht, in euren Häusern zu wohnen und mit euch zu essen? Sind herumgereist damals. Haben wir nicht das Recht, eine Ehefrau bei uns zu haben, wie die anderen Jünger und die Brüder des Herrn und Petrus es tun? Also haben wir nicht ein Anrecht auf die Versorgung unserer Familie durch die Gemeinde? Oder sind Barnabas und ich die Einzigen, die arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Welcher Soldat müsste im Krieg seine Auslagen von seinem eigenen Geld bestreiten? Oder habt ihr je von einem Bauern gehört, der seinen Weinberg bepflanzt und nicht davon isst? Welcher Hirte weidet eine Herde, Schafe und darf nicht von der Milch trinken? Und dabei vertrete ich nicht nur menschliche Ansichten, sagt Gottes Gesetz nicht das Gleiche? Denn im Gesetz Moses steht, hindert einen Ochsen nicht am Fressen, während er Korn drischt. Meint der Gott hätte mit diesen Worten nur an den Ochsen gedacht? Sprach er da nicht auch zu uns? Natürlich tat er das. Denn wer pflügt und das Getreide drischt, darf seinen Anteil an der Ernte erwarten. Wir haben unter euch eine gute geistliche Saat gesät. Wer ist da zu viel verlangt, wenn wir natürliche Gaben von euch ernten? Wenn ihr andere unterstützt, die bei euch predigen, dürfen wir dann nicht erst recht Anspruch darauf erheben, unterstützt zu werden? Doch wir haben nie von diesem Recht Gebrauch gemacht. Seht, das ist wieder die dienende Einstellung. Nicht gefordert. Wir ertragen lieber alle Schwierigkeiten, damit der Botschaft von Christus kein Hindernis in den Weg gelegt wird. Das war Paulus Herz. Er war gewillt, auf seine Rechte zu verzichten, vielleicht sogar sich ausnutzen zu lassen, um des Evangeliums willen. Und dann schreibt er weiter, wisst ihr denn nicht, dass diejenigen, die im Tempel dienen, sich von den Speisen ernähren, die als Opfergaben zum Tempel gebracht werden und auch die am Altar Dienst tun, erhalten Anteil an den Opfern. So war es im Alten Testament für die Priester, für die Leviten, für die Vollzeitlichen am Tempel geregelt. Vers 14, ebenso hat der Herr angeordnet, dass diejenigen, die die gute Botschaft verkünden, von denen unterstützt werden sollen, die davon Nutzen haben. Also das ist der normale Weg Gottes, Menschen freizusetzen für geistlichen Dienst. 1. Timotheus 5, Vers 17, schreibt der Herr durch Paulus, die Ältesten, die gut vorstehen sollen, sollen doppelter Ehre, also doppelten Lohns gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also Paulus zitiert hier dieses Wort Jesu aus unserer Stelle hier, beziehungsweise aus der Parallelstelle in Lukas 10. Also das ist das biblische Modell, dass die, denen geistig gedient wird, ihren Prediger, Pastor, Seelsorger und so weiter versorgen. Genauso freiwillig, genauso freigebig, wie er ihnen freigibt und dient. Gott gebraucht im Normalfall Menschen. Also es ist richtig, wenn Pastor zum Beispiel von seiner Gemeinde versorgt wird. So soll es sein. Und dann darf ich auch die Freiheit haben, Unterstützung dankbar anzunehmen. Genauso wie ein Lobpreismusiker von mir aus was für sein Lobpreiskonzert bekommen darf oder ein Gastsprecher oder ein Seelsorger. Aber seht ihr, das ist was ganz was anderes als ein professioneller Geistlicher oder ein professioneller Seelsorger, der erstmal eine Gehaltsforderung stellt. In diesem biblischen Modell sieht jeder auf den anderen. Jeder achtet den anderen höher als sich selbst, so wie Jesus das in Philipper 2 beschreibt und vorgelebt hat. Alle haben Jesu dienendes, gebendes, selbstloses, freigebiges Herz. Und da ist diese wunderschöne Ausgewogenheit in Gottes Wort, in Gottes Modell. Es beruht alles auf Gottesdienst und auf Vertrauen und auf gegenseitiger Wertschätzung. Keiner pocht irgendwie auf seine Rechte oder fordert von dem anderen. Nee, alle dienen einander, ungezwungen, freiwillig, als dem Herrn. Wir sind nicht da, um zu nehmen, wir sind da, um zu geben. Wir sind nicht da, um uns dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ist das wunderschön? Ich finde es ein wunderschönes Modell, das Gott Ehre bringt. Was ist denn ein angemessener Lohn, könnte man fragen. Das ist interessant auch für die Gehaltsverhandlungen, gell? Ja, wie wäre es mit der goldenen Regel? Was du möchtest, dass andere dir tun, dass du ihnen, versetz dich in den anderen. Was würdest du gern bekommen? Das führt alle Lohnverhandlungen mit einem Mal. Wir könnten alle wieder fliegen, weil keiner mehr streikt. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir alle so denken würden? Lass uns weiterlesen im Vers 11. Wenn er aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis er weggeht. Also würdig ist gleich gottesfürchtig. Lukas 10 heißt es, Vers 7, in diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Also, oh, jetzt sind wir hier in diesem Haus, da gibt es Lasagne, der Nachbar, der kocht gerade Steaks, ich gehe zum Nachbarn. Nee, seid genügsam, seid zufrieden mit dem, was ihr bekommt. Der Glücklichste ist sowieso der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Nicht der, der unbedingt am meisten hat. Und Jesus wird am Ende vom Kapitel 10 sagen, im Vers 40, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und er sagt ihnen, er wird sie belohnen für ihre Gastfreundschaft, für jedes kleine Glas Wasser wird er belohnen. Das gilt auch für uns. Seht auch die, die da Gastfreundschaft üben, die sind Diener Gottes und er wird sie bezahlen. Und alle von uns sind im Dienst für den Herrn. Also wir dürfen auch immer beten, Herr, was willst du mit den Ressourcen tun? Oder dass ich mit den Ressourcen tue, die du mir anvertraut hast als Verwalter und ein offenes Herz für Geschwister haben. Vers 12, wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Shalom, Friede, war der Gruß in Israel. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Also lasst euch den Frieden nicht rauben. Selbst wenn ihr abgelehnt werdet, nicht aufgenommen werdet. Seid nicht wie Johannes und Jakobus, die gesagt haben, soll man Feuer vom Himmel fallen lassen. Nee, lasst ihr den Frieden nicht rauben. Gott ist dein Versorger. Lukas 10 steht im Vers 8, und in welche Stadt ihr da kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Vers 14, und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Wenn die Pharisäer durch ein heidnisches Gebiet gegangen sind und wieder über die Grenze nach Israel zurückgekehrt sind, dann haben sie da an der Grenze den Staub von ihren Füßen abgeschüttelt. Die wollten mit den Heiden nichts zu tun haben. Und die Apostel hier sollten das als sichtbares Zeichen des Gerichts über diese Familie oder dieser Stadt, die die Botschaft von Jesus abgelehnt haben, tun. Also sie sagen damit einem Zeichen, ihr seid schlimmer als die schlimmsten Heiden, schlimmer als Sodom und Gomorra. Weil sie waren dieses Volk in Bundesbeziehung mit Gott. Sie hatten die Propheten, die messianischen Verheißungen. Und wenn sie den Messias ablehnen, dann... War ein wichtiges Zeichen für die Juden auch. Ihr wisst, die Juden haben gedacht, oh, wir sind gerettet, einfach weil wir Juden sind. Wir sind Kinder Gottes. Einfach weil wir Nachkommen von Abraham sind, im irdischen Sinn. Und manche Leute lernen heute noch Ähnliches. Juden können gerettet werden ohne Jesus, weil bla bla bla. Nee. Was hat Jesus zu den jüdischen Leitern gesagt, die ihn abgelehnt haben? Er sagt, ihr habt gedacht, ihr denkt, ihr seid Abrahams Kinder? Ich sage euch, wer ihr seid. Ihr seid Schlangenkinder. Ihr seid Teufelskinder. Das ist euer geistlicher Stand. Und ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Seht ihr, Jesus macht keinen Unterschied. Rasse zählt bei ihm nicht. Gott ist kein Rassist. Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen, dem Nichtjuden. Also Gottes Heilsangebot in Jesus gilt für alle Menschen. Johannes schreibt uns, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und die Apostel sollten ihnen dann zeigen, dass sie verloren sind wie die Heiden ohne Jesus, wenn sie den Messias, wenn sie die gute Nachricht von Jesus ablehnen. Ich hoffe, du hast Jesus und Jesus hat dich. Wenn nicht, dann sprich uns nachher an. Wir gehen gerne den nächsten Schritt mit dir. Das ist das Allerwichtigste, dass du Jesus hast. Nochmal als Zusammenfassung. Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Lass uns ihm nacheifern, lass uns dieselbe Einstellung haben. Dann werden wir leuchten als seine Lichter in dieser Welt. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns zu dienen. Eigentlich eine verrückte Vorstellung, dass der König, der allmächtige Gott, sich die Schürze umgürtet und anfängt, unsere Käsefüße zu waschen und unseren Müll, unseren Dreck zu beseitigen. Aber genau das hast du getan, Jesus, und es hat dich alles gekostet. Und Herr, du sagst uns, wir sollen dieselbe Einstellung haben, die du hattest. Und Herr, wenn wir auf dich schauen, was könnten wir weniger tun? Wie könnten wir hartherzig und fordernd und irgendwie Gaben, die du uns gegeben hast, so prostituieren, um uns zu bereichern? Jesus, halt uns nah an dir und gib uns dein gutes Herz. Und Vater, wenn da irgendein abgöttischer Weg in uns ist, wenn da irgendeine falsche Einstellung in uns ist, wenn wo es uns um uns geht oder uns darzustellen oder groß zu sein oder Anerkennung von Menschen, Herr, dann zeig uns das auf. Mach uns es klar, damit wir es dir bekennen können und zu dir bringen können als Sünde. Dass du uns rein machst und frei machst und wieder freigebig machst und zu Dienern machst, zu Gebern statt zu nehmen. Wir sind so beeindruckt von dir, Jesus, wie du das vorgelebt hast. Und ich bitte dich, füll uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir dir nachfolgen können und es dir gleich tun können. Und ich danke dir, dass wir ruhen können in dir, dass du uns versorgen wirst, dass wir auch rechnen dürfen mit deiner Kraft. Lass uns, wenn wir anderen dienen und beten, lass uns das mit Glauben und mit Zuversicht und Erwartung tun. Du bist ein wunderbarer, wunderbarer Herr. So segne uns, Herr, füll uns mit deinem Geist, segne uns mit deiner Gegenwart. Geh mit uns in diese Woche. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.